Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Format Visite. Danke für Ihre Zeit und danke auch an dieser Stelle immer wieder für Ihre Zuschriften, die mich in dieser Woche erreichten. Und ich möchte schon mal gleich beginnen von einer E-Mail von Bettina. Bettina, Sie haben mir geschrieben, dass Sie sehr interessante schon Videos und auch Berichte gesehen haben über die ganze Frage des Cholesterins. Es ist sowas von im Umlauf und sowas im immer wieder fragend, dass wir auch immer wieder in den Sendungen, möchte ich schon gerne drauf eingehen, weil ich die Unsicherheit einfach auch erkenne, die wir Menschen immer wieder damit verbinden, vielleicht doch nicht das Richtige zu tun. Und Sie schreiben, dass Sie die Statine, die Sie vor Jahren erhalten haben, eigentlich mit Widerwillen dann auch abgesetzt haben für 6 Monate. Sie sind dann wieder zur Blutuntersuchung gegangen und die Ärztin hat dann das Vitamin D kontrolliert. Sie hat die Schilddrüse kontrolliert und sie hat das Cholesterin kontrolliert und sie war entsetzt über die hohen Cholesterinwerte und fragte, ob sie vielleicht pausiert hätten. Und sie haben ehrlicherweise das natürlich bejaht und dann hat sie sofort wieder ein Rezept auf ein Cholesterinhemmer ihnen ausgestellt. Sie fragen mich, wie ich diesen Wert jetzt beurteile. Und Sie fragen mich auch, was kann man alternativ tun? Und dann schreiben Sie auf, zum Beispiel, ich mache zurzeit eine Arthrosekur, ich ernähre mich gesund, gesund und fettschlau, was immer das heißen möge. Ich nehme Kollagenhydralisat ein mit Hagebuttenpulver. Ich nehme Bormethionin, Vitamin C, Magnesium, Ackerschachtelhalmextrakt, Glutamin, Kupfer, Selen, Taurin, Vitamin D und OPC. Habe im letzten Jahr auch eine Leberkur gemacht, bewege mich viel, mache Fitness, schwimmen, spazieren und das alles schon seit vielen Jahren. Mein Vater wurde auch wegen zu hohen Cholesterinwerten behandelt. Über eine Nachricht würde ich mich sehr freuen. So will ich das jetzt, Bettina, gerne tun. Und ich danke Ihnen auch ganz herzlich, dass Sie mir die Laborwerte mitgeschickt haben. Naja, wozu sind Laborwerte? Laborwerte sind natürlich schon auch für uns als Ärzte ein Teil von Parametern, die wir sehr gern integrieren, gerade dann, wenn es darum geht, vielleicht ein Stoffwechselgeschehen zu detektieren, eine Dysbalance im Stoffwechsel wahrzunehmen. Denn Sie müssen sich das immer wieder vorstellen, dass der Organismus jeden Tag diese Aufgaben hat, eine Balance für uns zu gewähren. Und wenn wir jetzt nur mal diese 3 Rubriken anschauen, Cholesterin, auch Vater hatte ein Cholesterinproblem, da stellt sich natürlich schon ein bisschen die Frage, ist es nicht eine genetische Problematik oder ist es vielleicht auch eine familiäre Disposition, nennt man das. Also Vater und Tochter, Mutter und Sohn stehen sich erbgenetisch immer näher in vielen Fragen. Das heißt, oft sehen Sie das an Augenfarben, die dann gleich korrelieren. Und ein Stoffwechselproblem kann damit in einer gewissen Erschwernis sich auch über Generationen dann weitertragen. Aber so weit will ich gar nicht gehen. Sie haben mir hier mitgeschickt ein Schilddrüsenwert vom Februar. Und zwar war da das freie T4 gemessen worden. Und das lag eigentlich recht schön in der Norm. Der Cholesterinwert im Februar, der war dann auf 290. Ihr Labor sagt, alles, was über 200 ist oder 150 wäre pathologisch. Das müsste man dann natürlich behandeln. Und Sie haben im Februar auch noch den TSH-Basalwert gemessen. Das ist ja das die Schilddrüse stimulierende Hormon. Das hat einen Wert um fast 2,5 gezeigt.
Musik. Haben Sie eine gesundheitsspezifische Frage und möchten zeitsparende Antworten, ohne stundenlang zu recherchieren? Stellen Sie Ihre Frage an Kai Sana. Sie generiert für Sie fundierte Ansätze und präzise Videovorschläge.
Jedes Labor gibt eine Toleranzbreite an für diesen, das die Schilddrüse produzierende Hormon TSH von 0,2 bis 4,2. Das heißt, ich könnte jetzt oberflächlich sagen, na gut, ich meine, dann ist ja TSH mit 2,5 eigentlich fast genau in der Mitte, vielleicht ein bisschen drüber. Also so schlecht kann doch das gar nicht sein. Und in dem Moment muss ich Ihnen sagen, hier gibt es schon einen sehr kausalen Zusammenhang zwischen dem Schilddrüsenwert und auch den Cholesterinwerten. Und ich glaube, das mal heute in dieser Sendung ein bisschen zu beleuchten, macht ganz viel Sinn für Menschen, die meinen, dass sie dann im Rahmen eines Cholesterinsenkers ein Problem klären. Und das, glaube ich, ist eine sehr unehrliche Variante, diesem Problem zu begegnen. Das Erste, was man machen muss, ist ja natürlich zu verstehen, was ist hier geschehen. Und Sie müssen immer davon ausgehen, dass wir eine Schilddrüse haben, die vor allen Dingen für die Produktion von T3 verantwortlich ist. Das ist das Triiodthyronin und T4. Beide spielen natürlich eine ganz entscheidende Rolle in unserem gesamten Stoffwechsel für die Energie, die dem Körper bereitgestellt werden muss, um eigentlich täglich seine Aufgaben für uns zu machen. Und das ist auf der einen Seite der Grundumsatz, nennt man das, also die Energiebereitstellung für die Basis. Das andere ist, dass die Schilddrüse daran beteiligt ist, die Fette in der Leber gut zu verdauen, zu verarbeiten, zu verwerten. Und auf der anderen Seite natürlich ganz viele Enzymreaktionen. Und Enzyme sind Wirkstoffe, das heißt, die Schilddrüse ist mitverantwortlich, den Abbau oder die Funktionsfähigkeit vieler Enzyme bereitzustellen. Also wenn die Schilddrüse selbst nicht aktiv stark genug ist, geht sie in dem Abbau von bestimmten Substanzen, unter anderem von dem Cholesterin, dann auch ein bisschen in den Verlust. Also wenn man diesen TSH-Wert beschreibt, dann müssen Sie sich das so vorstellen, das Labor hat einen Wert angegeben von 0,2, 3 bis 4,2. Das heißt, in dem Moment ist ganz unten eine Kaum-Stimulation zusätzlich der Schilddrüse notwendig. Warum? Weil im Blut eine ausreichende Versorgung erfolgt. Und desto mehr der TSH-Wert ansteigt, klopft und wird das Klopfen an der Schilddrüse schneller und größer und höher und intensiver, weil die Hypophyse, die der Schilddrüse vorgeschaltet ist, jetzt wahrnimmt, im Blut sind zu wenig Schilddrüsenhormone. Damit ist der Grundumsatz geklärt, damit ist die Körpertemperatur nicht so leicht aufrechtzuerhalten, damit ist die Aktivität sämtlicher Enzyme in Gefahr. Und deshalb gehen wir davon aus, wenn im Rahmen dieses TSH-Wertes sich, es fängt schon bei 2, an, aber wenn es dann auf 2,5 geht, zeigt sich schon deutlich eine kapazitäre Schwäche der Schilddrüse, genug Hormone bereitzustellen. Und das ist wirklich interessant, weil es ja so subklinisch ist, nennt man das. Es ist ja so richtig zu fühlen, dass man eine Unterfunktion der Schilddrüse hat, ist es nicht. Eine Unterfunktion der Schilddrüse, das kennen Sie bestimmt, das ist, wenn man eine tiefe Stimme am Telefon schon hat. Oder wenn man so nicht aus dem Puschen kommt, wenn man sagt, oh, mir fehlt die Energie, wenn man in seinem Stoffwechselgeschehen auch träge ist, zum Beispiel Gewicht, warum werde ich von Wasser und Brot hier, warum nehme ich zu? Ja, weil der Grundumsatz nicht geklärt wird, weil der Körper im Rahmen seiner Geschwindigkeit jetzt in ein langsames Tempo übergehen muss. Und das würde er ja nicht können und das würde er ja auch nicht wollen, wenn das in einer optimalen Situation vom Körper geleistet werden könnte. Und dieser reduzierte Hormonstoffwechsel, der ist natürlich dann ganz deutlich zu sehen, aber weniger eben an den freien Schilddrüsenhormonen noch, die Sie ja da im Blut, Sie haben mit den Einwert ja genannt. Das war noch ganz gut. Aber dadurch kommt es natürlich auch zu einem verringerten Abbau des Cholesterins und vor allen Dingen des LDL-Cholesterins. Und wenn dieses Enzym, das LDL, der Rezeptor jetzt dadurch durch die Schilddrüsenhormonwerte nicht mehr ausreichend aktiviert wird, dann entsteht natürlich ein zu hohes Cholesterin. Und dieses erhöhte Cholesterin, das messen Sie jetzt. Aber Sie messen ja auch gar nicht das LDL, Sie messen jetzt mal das gesamte Cholesterin. Und diese Unterfunktion, die jetzt dann also auch länger im Blut verbleibt, die kann man dann natürlich irgendwo in einer Dysbalance im Cholesterinstoffwechsel auch mal messen. Aber dieses Messen, dieses kurzzeitige Messen, vor allen Dingen des LDL oder Gesamtcholesterin, das steigt dann langsam auch an. Manchmal auch die sogenannten Triglyceride, das ist eine andere Fettfraktion. Und man hat natürlich heute sehr schnell immer noch den Einwand, damit würde das, sage ich mal, dass die Gefahr der Arteriosklerose wesentlich in dem Moment aber ansteigen, weil in diesen arteriosklerotischen Plaques natürlich auch Anteile von Cholesterin sind, aber auch sehr viel Homozystein, sehr viel Hyaluronsäure, sehr viele andere Dinge. Und wir sehen das ganze Problem einer Arteriosklerose seit Jahrzehnten schon auf einer ganz anderen Genese. Und trotzdem möchte ich Hilfestellung geben, weil hier liegt eine Grundumsatzproblematik vor und nicht eine Hypercholesterinämie. Das ist nur die Folge einer Schilddrüsen-Dysregulation. Und was wir gar nicht kennen in der Medizin, ist diese Dysthyreose, also eine Schilddrüse, die mal nicht genug arbeitet und mal wieder gut. Ich würde gar nicht sagen, zu viel. Das ist eigentlich viel seltener. Aber dieses nicht genug bereitstellen ist eine ganz große Problematik. Und deshalb stellt sich jetzt die zweite Frage, bevor Sie dann zu so einem, wenn überhaupt, was ich gar nicht tun würde, aber zu einem Statin greifen würden. Was ist denn hier eigentlich mit der Schilddrüse geschehen? Ich meine, warum muss der TSH-Wert langsam ansteigen? Warum registriert er einen noch im Moment, in dem Moment am Tag X, guten Zustand des T4s, aber er reicht für 700 Billionen Zellen überhaupt nicht aus? Und in dem Moment muss man sich fragen, liegt der Schilddrüse eigentlich alles vor, was sie braucht, um ausreichend Schilddrüsenhormone herzustellen? Denn meine Beobachtung in diesen 35 Jahren ist, wenn ich diesen Bezug verstehe zwischen Cholesterin und Schilddrüse, dann muss mein Weg dahin gehen, auf der einen Seite zu verstehen, das Cholesterin ist eine körpereigene Bausubstanz. Und wird die vom Körper ausreichend gebildet oder wird sie verstärkt gebildet, weil Cholesterin der Baustoff ist für ganz viele Prozesse im Organismus? Und hier die andere Frage, was braucht denn eigentlich die Schilddrüse, um eine optimale Schilddrüsenfunktion zu gewähren? Und das erste ist immer wieder Jod. Jod ist essentiell. Essentiell heißt, ich muss es essen, ich muss es aufnehmen und es ist verantwortlich für die Bildung von sowohl T3 als auch für die Umwandlung von T4 in T3. Beide enthalten Jodanatome, die unglaublich wichtig sind. Dieses Jod ist so wichtig, weil die Schilddrüse könnte sonst keinerlei Schilddrüsenhormone herstellen. Und früher, wenn dann so Jodmängel wären, dann haben doch Menschen richtig Kröpfe gekriegt. Ich finde, das beobachtet man kaum noch. Der Tagesbedarf liegt bei ungefähr 200 Mikrogramm. Schwangere haben einen leichter erhöhteren. Das heißt, wenn dieses Jod nicht vorliegt und wenn wir hier Jod messen, dann muss ich Ihnen sagen, sind das sehr, sehr oft Menschen mit einem geringeren Jodanteil noch, der dem Körper zur Verfügung steht. Und wenn gewisse Dinge nicht mehr ausreichend ihm zur Verfügung stehen, kann er natürlich im Rahmen einer Bausubstanz nicht genug Schilddrüsenhormone aufbauen. Da hat er vielleicht von vielen anderen genug, aber davon nicht. Wir kommen nachher nochmal, woran muss man denken, wie kann man so eine Jodsubstitution dann gestalten. Aber Fakt ist, dass das Jod jetzt nicht nur verantwortlich ist für die Schilddrüse, sondern das Jod sehr bedeutsam ist für ein sehr klares und aufnahmefähiges Gehirn. Jod macht sehr ruhig, Jod entspannt die Muskulatur, Jod desinfiziert. Jod ist ganz wichtig für die Ausscheidung von vielen toxischen Substanzen, unter anderem Metallen, Bor und vielen anderen. Und Jod ist natürlich auch damit entgiftend und für die Schilddrüsen unabdingbar. Essentiell heißt, es muss aufgenommen werden. Der Körper kann das nicht alleine bilden. Das ist Jod. Das andere ist Selen. Selen ist eins der wichtigsten Spurenelemente, die wir aufnehmen müssen, die Erde heute, unsere Anbauflächen, unsere Ackerflächen sind sehr selenarm geworden und im Rahmen dieser enzymatischen Aktivierung von Schilddrüsenhormonen, sowohl T4, aber dann auch ins aktive T3, sind ohne Selen überhaupt nicht möglich. Und wenn man Selen jetzt misst als Spurenelement, bitte intrazellulär im Vollblut, weil da muss es 70% hin, sehen wir bei, ich möchte fast sagen, 60% der Menschen einen Selenmangel. Aber wenn der Selenmangel vorliegt, und jetzt kommen wir wieder zurück, dann kann die Schilddrüse nicht das tun. Die Hypophyse, die versucht durch mehr Stimulation mehr rauszuholen, was nicht immer gut gelingt, und dann entsteht langsam, trotz eines T4-Wertes, der vielleicht heute noch ganz im Gleichgewicht ist, eine langsam sich runterregulierende Schilddrüsenaktivität, dann mit auf einmal eines sichtbaren ansteigenden Cholesterins. Auf der anderen Seite hat Selen natürlich unglaublich die Schlüsselfunktion im Rahmen der Glutathionperoxidase zur Entgiftung. Ohne Selen funktioniert das nicht. Eine Zelle ist wie so ein kleiner eigener Organismus und schützt auch Schilddrüsenzellen vor einem gewissen oxidativen Stress. Das heißt, es hat eine hohe antioxidative Stimulation und Wirkung. Wir sagen ungefähr 100 Mikrogramm Selen am Tag. In Belastungssituationen sehr, sehr gerne mehr. Und empfehlen tue ich eigentlich immer das Natriumselenit, weil es auch nicht gängig ist. Also weil es nicht anfluten kann, sondern weil es immer wieder gut, der Überschuss gut eliminiert wird. Es kann nicht kumulieren im Organismus. Was ist noch wichtig für die Schilddrüse? Viele Menschen haben einen Ferritinmangel. Sie haben einen Eisenmangel, sie haben einen Eisenspeichermangel, aber gerade dieses Eisen ist ein ganz wichtiger Schutzfaktor. Er kann als Kofaktor ein Enzym, und zwar die Thyroperoxidase, kann er gut aktivieren und ist deshalb notwendig, damit das Jod dann im Rahmen dieses Hormonverbandes in Form der Vorstufen zur Hormonbildung eingebaut wird. Das heißt, wenn Jod nicht da ist oder wenn Jod ausreichend da ist, aber nicht Eisen, geht es auch nicht. Deshalb ist die Aktivität dessen so wichtig. Oder Menschen, die so immer unter eiskalten Füßen, aber sagen, ich habe auch immer wieder Ferritinschwächen, ja, der Regulator ist nun mal die Schilddrüse. Menschen, die so eine erhöhte Schilddrüsenleistung haben, also viel zu viel, denen ist immer warm. Die können die Jacke ablegen im Winter, wenn sie nach Hause kommen. Die rennen kurzärmlich rum. Aber nicht der, der in der Richtung irgendwo nicht der Schilddrüse alles bereitstellt. Achten Sie mal wirklich darauf, inwieweit Sie auch hier vielleicht im Moment, gerade auch in Ihrem Falle, einen Ferritinmangel übersehen. Ist nicht alles. Die Schilddrüse braucht auch Zink. Zink, hunderte Enzyme brauchen Zink, ein Spurenelement, was wir auch aufnehmen müssen, was wir auch intrazellulär nachweisen können, und es unterstützt dann auch wiederum die Umwandlung von T4 zu T3. Also die Schilddrüse ist der Produktionsort von T4, aber es muss dann im Körper zu T3 umgewandelt werden. Und all diese Dinge sind dafür mitverantwortlich. Das heißt, diese Hormoneinschränkung kann dann wiederum auf zellulärer Ebene wesentlich eigentlich das Ganze auch ein bisschen destabilisieren, was Sie aber nicht vielleicht da merken, sondern am erhöhten Cholesterin. Ich betone das, weil wir uns in dieser Sendung gerade darum beschäftigen. Man sagt so ungefähr 7 bis 10 Milligramm Zink am Tag. Es gibt Zink in verschiedenen Gebungen, Zinkorotat oder Zinkcitrat. Es ist wichtig, dass man Zink mehrmals am Tag aufnimmt. 10 Milligramm kommen nicht an. Das kommt immer dann nur noch mal 10% an. Also gehen Sie da entsprechend Ihres intrazellulären Zinkwertes auch viel höher rein und über den Tag verteilt. Es gibt Situationen, da gebe ich manchmal 100 und gehe dann natürlich langsam runter, aber unter 30 eigentlich kaum, weil wie gesagt nur 10% aufgenommen werden. Und was ist noch wichtig? Eine Aminosäure, ein Protein. Und zwar das Tyrosin. Tyrosin ist also der Grundbaustein der Eiweiße, der nun wieder Jod benötigt. Also Jod wird an dieses Tyrosin angehängt. Es ist wie so eine Konstruktion, die da immer vonstatten geht. Und ohne Tyrosin kann man dann auch kein T4 herstellen, beziehungsweise aus T4 kein H3. Und dieses Tyrosin wird dann aus der sogenannten Phenylalanin hergestellt, kommt hauptsächlich das Phenylalanin aus Nüssen zum Beispiel, aus Fleisch, aus Hülsenfrüchten und so weiter. Und es ist immer noch nicht alles ausreichend. Wir brauchen auch die fettlöslichen Vitamine A, D, ADEC, ADEK und die B-Vitamine. Auch Vitamin A ist wichtig. Sie wissen, Vitamin A brauchen wir für alle Schleimhäute. Es unterstützt wesentlich die Produktion der Schilddrüsenhormone. Auch besonders bei Autoimmunerkrankungen wird ganz deutlich, dass ein Mangel an Vitamin D die Entwicklung zur Autoimmunerkrankung, gerade Hashimoto, wesentlich triggern. Und natürlich die B-Vitamine, Vitamin B2, B6, Vitamin B12 unterstützen die Energieproduktion und damit kann Schilddrüsenhormonproduktion auf zellulärer Ebene viel besser auch gelingen. Das war jetzt ein bisschen viel. Lassen Sie mich noch mal so kurz zusammenfassen. Denken Sie an Jod. Jod ist der Rohstoff, permanenter Rohstoff für T3 und T4. Bitte denken Sie an Selen, weil nur dadurch kann T4 in T3 umgewandelt werden. Denken Sie immer an Ferritin. Messen Sie das Speichereisen, ob es dem Körper an Eisen fehlt. Nicht unbedingt am Eisen, es geht um die Speicherfunktion. Das ist wichtig, dass überhaupt das Jod in das Hormonbaugerüst eingebaut werden kann. Zink natürlich verantwortlich, dass das Hormon dann wirken kann und dass es auch diesen Umwandlungsprozess vollziehen kann. Tyrosin ist der Baustein des Schilddrüsenhormons und die ganzen Vitamine, von denen ich gesagt habe, die fettlöslichen Vitamine, aber auch der B-Komplex für die mitochondrialen Energiefunktionen der Zelle. Und alles der Stoffwechselprozesse, aller Immunprozesse ist es wichtig. Und denken Sie dran, wenn Jodmangel herrscht, herrscht Hormonmangel. Wenn Selenmangel herrscht, herrscht eine funktionelle Unterfunktion, aber es geht sehr weit. Es geht ja auch in Richtung dann schlechtere Entgiftung und. Eisenmangel, Ferritinmangel, trotz Jod wird das dann auch nichts. Und Zinkmangel, die Müdigkeit, ich bin manchmal so unkonzentriert, ich bin schlapp, ich bin müde. Das kann schon ein Hinweis sein auf sich entwickelnde Jod- bzw. Schilddrüsenunterfunktion. Und vielleicht nochmal so ein bisschen zur Hilfe. Jod finden Sie natürlich im Fisch. Der hat einen sehr hohen Jodgehalt, vor allem Kabeljau und Seelachs. Nun wissen Sie, dass ich der Frage Mikroplastik schon mit sehr viel Kritik immer wieder auch Raum gebe und Bedeutung schenke, all dieweil wir Menschen schon mittlerweile eine Plastikchipkarte pro Monat selber in uns haben. Das sind Mikrostrukturen, die keiner mit dem bloßen Auge überhaupt sieht. Das sind Abriebe, das sind Zerfallsprozesse durch die ganze Plastikkonsum. Aber auch natürlich, das hat alles schon den Wirt des Fisches erreicht und wir essen wieder die Fische und es ist schon lange bei uns angekommen. Das heißt, Meeresfrüchte, auch Garnelen und Muscheln haben natürlich auch Jod. Speisesalz, vorsichtig. Algen, ja, Milchprodukte, Käse, je nach Fütterung der Tiere, können auch eine Jodquelle sein. Ansonsten kann man auch mit Lugolscher Lösung arbeiten oder einem sogenannten Jodspray, der enthält Jod und Jodid. Das kann man sehr schön dann im Rahmen eines sogenannten Salzprotokolls in Verbindung mit Himalaya-Salz und in Verbindung mit den Kofaktoren, die wir angesprochen haben, also da ganz gut das Ganze aufwerten. Selen ist reichlich in Nüssen, in Paranüssen. Man sagt so 6-8 Paranüsse am Tag. Ich habe auch Zahlen gelesen, 1-2. Das würde ich so nicht annehmen. Eier sind eine sehr gute Quelle für Selen. Ich esse jeden Tag 2-3. Eier enthalten im Eigelb sehr viel Phospholipide. Wer damit gar kein Problem hat, herzlich gern. Vor allen Dingen nicht irgendwie jetzt glauben, das würde das Cholesterin erhöhen. Cholesterin ist eine körpereigene Bausubstanz, die Leber produziert. Auch Fisch, Thunfisch, was ich nicht empfehle, aufgrund der hohen Quecksilberbelastung, aber auch Lachs hat einen hohen Anteil an Omega-3 und damit auch nebenbei Selen. Sonnenblumenkerne sind eine sehr gute Selenquelle. Auch Sonnenblumenkerne in Richtung von auch Ballaststoffen oder auch zermahlen unter ihr Morgenmüsli oder wo immer sie das mögen oder Chiasamenpudding. Und auch Leber. Leber oder Rindfleisch sind eine gute Selenquelle. Ich glaube, Eisen wissen Sie. Eisen ist natürlich gut in sämtlichen auch in Verbindung mit Vitamin C in Hülsenfrüchten, rotes Fleisch, gerade Rindfleisch, Lammfleisch, auch Leber sind gute Eiweißquellen, aber auch Kürbiskerne und Haferflocken enthalten Eisen. Zink, alles was so grün ist, also dunkelgrünes Blattgemüse enthält sehr viel Zink, aber auch Käse. Gouda, Rindfleisch, hat ein sehr gut bioverfügbares Zink, aber auch hier wieder an Eisen gebunden und Magnesium sehr reich. Die Kürbiskerne oder auch pflanzliche Eiweiße, wie zum Beispiel Linsen, haben einen guten Anteil an Zink. Tyrosin, habe ich schon erwähnt, ist gut und ausreichend in Huhn. Aber bitte passen Sie auf, dass es ein gutes Biohuhn ist, das auch freigelaufen ist. Freiland heißt nicht, es kann frei laufen, es kann nur, oder Freiland schon, aber Bodenhaltung war ich erschrocken mal, dass die da sitzen auf dem Boden und sie sitzen nicht in Käfigen, aber sie haben kaum eine Möglichkeit, 1 Zentimeter nach links und rechts sich zu bewegen, Bodenhaltung. Aber wie gesagt, ein gutes Biohuhn ist da eine gute Quelle, auch Lachs. Es gibt heute wirklich bio-große Indoor-Lachsanlagen. Käse ist eine gute Quelle und immer wieder, ich komme mal drauf zurück, auf die Eier in jeglicher Form. Die ganzen B-Vitamine, aber auch der Komplex A und vor allen Dingen D. D natürlich braucht das Sonnenlicht, sonst kann die Aktivierung nicht verfolgen. Ist auch wieder, es häuft sich in Leber, auch in Eigelb, aber auch Karotten, Süßkartoffel und Spinat. Vitamin D wird aktiviert, das Cholesterin, und unterstützt der Vitamin D-Stoffwechsel auch durch Fisch, vor allen Dingen Lachs, aber auch in Eiern enthalten Pilze, Champignons und angereicherte Lebensmittel. Wobei ich würde Ihnen natürlich in diesem Moment bitte nicht Margarine empfehlen wollen. Aber B-Komplex, B12, B6, B1, gut enthalten im Fleisch, Fisch, Eier. Also wir kommen schon so ein kleines bisschen wieder dahin. Das hat unsere Großmutter alles ganz schön richtig gemacht. Das war ja auch eine Generation, die hat sehr viel Schlimmes erlebt. Die hat die Familie versucht aufzubauen, zu ernähren und hat natürlich den Zugang gehabt zu den lebens- und überlebenswichtigen Dingen, die wir brauchen, um unserem Körper gut zu nähren und auch gut zu versorgen. Deshalb nach wie vor eine große Ansage, dass ich es sehr ehrlich und sehr aufrichtig finde, dass Sie da erstmal einen Schutzriegel vorgeschoben haben und sagen, ich kann nicht gleich irgendwo an der Spitze des Eisberges beginnen und die Leber in ihrem wertvollen Cholesterin-Herstellungsmechanismus blockieren. Cholesterin ist ein Ausgangspunkt für alle Hormone, einschließlich der Zellmembran, aber auch Schilddrüsenhormone, aber auch sämtlicher Stresshormone und unser Geschlechtshormone. Und das ist sehr lobenswert, Bettina, dass Sie da so mitdenken und auch sagen, da gibt es doch andere. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Alternativen, das ist ja eigentlich auch kein schönes Wort. Was gibt's denn zu einer Alternatur für eine Alternative? Wir steigen nur immer mehr so in die ganze Ursachenforschung ein. Das ist hier nichts Neues. Das ist seit 20 Jahren oder viel, viel länger bekannt. Aber ich beobachte einfach in meinem Alltag, und das ist ja so schön, dass ich aus so einer unglaublichen Erfahrung sprechen darf. Ich kümmere mich gar nicht so viel um Cholesterin. Ich gucke immer mal hin, ja, aber sollte ich einen erhöhten Cholesterinwert erfassen, dann weiß ich, wonach ich gucken muss und nicht mich damit zu beschäftigen, Cholesterin zu senken. Gibt 0,1 oder ich weiß nicht wie viel Prozent einer familiären Hypercholesterinämie, weil Sie hier jetzt schreiben, auch Vater hatte ein zu hohes. Aber das ist bei weitem, bei diesen Werten überhaupt nicht nur annähernd der Verdacht. Es handelt sich hier um eine familiäre Disposition oder genetischen Defekt. Also für meine Begriffe machen Sie das gut und machen Sie das richtig und haben diese ganze Problematik mal mich vielleicht noch mal erklären lassen dürfen zwischen Schilddrüse und Cholesterin. Schilddrüse ist übrigens ein unglaublich interessantes, immer wiederkehrendes Organ, was so als Regulator für uns und für unseren Stoffwechsel, aber auch eine Menge an Belastungen unserer Zeit erfährt. Und vielleicht konnte ich Ihnen dazu ein bisschen beitragen, um etwas Helligkeit in das Dickicht zu bringen und Sie alle aber auch ein bisschen zu etwas Mut und, sag ich mal, ja, es in die eigenen Hände zu nehmen, denn ein Arzt, der immer schnell dabei ist, einen Cholesterinsenker zu verschreiben, beschäftigt sich damit nicht und deshalb dürfen Sie da nicht in eine große Sorge gehen, sondern müssen sich da auf den Weg machen. Und für mich ist das ja hier alles wie so eine kleine Patientenuniversität und über Wikisana. Sie kommen an Antworten. Sie haben im Hintergrund auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr interessante Lektoren, denen Sie da schon vertrauen dürfen, Ihnen einen guten Rat zu geben. So, jetzt bin ich schon fertig. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche, wann immer Sie eine Frage haben, senden Sie die doch bitte an visite@qs24.tv und ich freue mich über jede Anschrift und versuche Interessante daraus zu nehmen und dann an dieser Stelle zu beantworten. Also alles Liebe für die nächste Zeit und dann bis bald.